Jesus Christus, ich danke dir, dass der Christian zwischen seinen ganz vielen Aufgaben, die er die Woche über und auch am Wochenende hat, immer sich Zeit nimmt und Zeit findet, auf dich zu hören und herauszufinden, was du der Gemeinde sagen willst, was deine Botschaften sind, wo es hingehen soll, was dran ist. Ich danke dir, dass du den Christian begabt hast, das zu kommunizieren und mitzuteilen und dass du ihn berufen hast, das auch heute für uns zu machen. Und ich möchte dich bitten, dass das, was er sagt, nicht nur in unserem Kopf ankommt, sondern auch in unseren Herzen und am Ende in unseren Händen. Amen.
Ja, vielen Dank, Ingmar. Wo ich hier gerade diesen Tisch stehen sehe, also keine Ahnung, vielleicht wird dem noch eine liturgische Bedeutung zukommen, ich weiß es nicht, aber wisst ihr eigentlich, was Tontechniker auf Arabisch heißt? Kannst mal hochhalten. Hasuma Gaffa da. Genau, das ist das arabische Wort für Tontechnik. Das ist so mein Beitrag ins Karlauer Kästchen für den heutigen Sonntag. Ja, heute dritter Advent. Und ich habe mir mal so in der Vorbereitung auf die heutige Predigt angeguckt, worüber ich denn so in den letzten Jahren zur Adventszeit so immer mal wieder gepredigt habe. Und so eine Sache, die mich offensichtlich dort immer wieder beschäftigt hat die letzten Jahre, war so in Predigten auch mal so über die, ja, ich nenne es mal so, die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte nachzudenken. 2013 habe ich unter anderem gepredigt über die Sterndeuter aus dem Osten. Wir kennen die heute als die heiligen drei Könige. Von diesen drei Wörtern ist nicht eins biblisch. Also wir wissen nicht, ob es drei waren. Könige waren sie sicher nicht. Und sie waren auch mit Sicherheit keine Juden und insofern im biblischen Sinne nicht heilig. Aber über die Sterndeuter aus dem Osten. 2014 habe ich über Maria und Josef gepredigt. Wie wir alle wissen, ein verlobtes, junges Pärchen, das durch die Pläne von Gott vor ganz schön große persönliche Herausforderungen gestellt worden ist. Und auch heute möchte ich ganz gern über Personen aus der Weihnachtsgeschichte predigen. Vielleicht auch nächste Woche, mal gucken, vielleicht geht es nächste Woche um die Hirten. Mal schauen, welche Inspiration mich da ereilt. Heute will ich auf jeden Fall über ein weiteres Paar predigen, das durch ein Wunder Nachwuchs erwarten durfte. Es geht um Zacharias und Elisabeth. Das waren die Eltern von Johannes dem Täufer, dem ja eigentlich dem letzten und größten Propheten aus dieser Zeit des Alten Testaments. Er hat kein eigenes Buch abgekriegt sozusagen, aber so nach dem jüdisch-biblischen Verständnis gilt er als der größte Prophet aus der Zeit des Alten Testamentes, auch wenn er eben im Neuen Testament erst erwähnt wird und auch in dieser Zeit ja gelebt hat. Markus schreibt zu Beginn seines Evangeliums, im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Ebnet ihm den Weg. Und Markus ergänzt, dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Und wie die Eltern von Johannes, eben Zacharias und Elisabeth, dieses Wunder erlebt haben, diese Ankündigung, dass sie einen Sohn bekommen würden, das ist letztlich auch Teil dieser erweiterten Weihnachtsgeschichte. Und will mir heute gerne mit euch gemeinsam zu diesem Thema Gedanken machen. Und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die einfach mal aufzuschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 5. Lukas 1 ab Vers 5. Und dort schreibt Lukas, zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten und das Rauchopfer darzubringen. Vielleicht mal zunächst bis hierher. Was erfahren wir an dieser Stelle oder bis hierher über Zacharias und Elisabeth? Wir erfahren vor allem mal drei Dinge über sie. Das erste, was wir erfahren, ist, dass sie beide ein gottesfürchtiges Leben geführt haben. Es war ihnen wichtig, die Gebote einzuhalten. Es war ihnen wichtig, nach den Vorschriften zu leben, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und wenn man sich so dieses erste Kapitel von Lukas mal in seiner Gesamtheit anguckt, dann ja, glaube ich schon, dass man den beiden unterstellen kann, das war jetzt nicht nur irgendwie so ein äußerer Gehorsam, so, naja, das ist halt so und das sind unsere Traditionen und was sollen die Nachbarn sagen, sondern ich glaube, das war wirklich eine ehrliche, tiefe Herzenshaltung von ihnen. Es war ihr Wunsch, so zu leben, dass es Gott Freude macht. Eine zweite Sache, die wir über sie erfahren, ist, dass sie beide alt und kinderlos waren. Und jetzt ist das, diese Kinderlosigkeit, das ist natürlich immer eine schmerzhafte Sache. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an das Zeugnis, das wir vor 2 Wochen hier im Gottesdienst gehört haben. Aber bei, so in dieser Zeit von Zacharias und Elisabeth kommen nochmal 2 Aspekte zu dieser Kinderlosigkeit dazu, die wir heute so Gott sei Dank nicht mehr haben und die das Ganze nochmal besonders schmerzhaft machen für die beiden. Zum einen ist es so, dass Kinder zur damaligen Zeit einfach ganz praktisch die Altersvorsorge waren. Wenn du zu alt warst, um arbeiten zu können, um Geld zu verdienen, dann waren deine Kinder die Leute, die sich um dich gekümmert haben. Und wenn du keine Kinder hattest, dann konnte das natürlich schon passieren, dass es da irgendjemand gibt, der sich auch aus Barmherzigkeit um dich kümmert, dass du irgendwelche Almosen bekommst. Aber es war auch genauso die Möglichkeit, dass du wirklich in existenzielle Not gerätst. Und für Elisabeth und Zacharias war das ja keine Perspektive, wo sie sagen, naja, wer weiß, was die ferne Zukunft bringt, sondern sie waren ja schon alt. Also das stand ja wirklich bei ihnen unmittelbar vor der Haustür, diese Angst. Und es kommt nochmal eine weitere Sache dazu. Im Judentum gibt es so eine sehr stark geprägte Vorstellung, dass Kinder immer auch ein Segen von Gott sind. Und das ist ja auch so. Kinder sind ein Segen von Gott. Aber bei vielen Leuten hat es dann auch zu diesem Umkehrschluss geführt, naja, aber wenn Leute keine Kinder haben und offensichtlich von Gott nicht gesegnet sind, da kann ja irgendwas nicht ganz in Ordnung sein. Und diese Idee, wenn Menschen keine Kinder haben, dann ist doch offensichtlich dort irgendeine Strafe von Gott da für irgendeine schwere Sünde, für irgendwas, was nicht bereinigt ist, wie auch immer. Und ich denke, so gerade auch für ein Ehepaar, dem das so ein Herzensanliegen war, nach dem Willen Gottes zu leben, ist es bestimmt nochmal ein besonderer Schmerz, wenn man sich ständig fragen muss, naja, so wer weiß, was die Nachbarn vielleicht so über uns tuscheln. Ein paar Verse weiter spricht Elisabeth von der Schande der Kinderlosigkeit. Und ich meine, es ist mal egal, ob die Nachbarn wirklich schlecht über sie gedacht haben oder nicht, aber es war offensichtlich schon ein Empfinden, das sie einfach hatte. Das ist eine Schande für uns, dass wir keine Kinder haben. Also das ist was Zweites, was wir von ihnen erfahren, dieser Schmerz, keine Kinder zu haben. Und wir erfahren nochmal eine dritte Sache, sie sind beide priesterlicher Abstammung. Und das bedeutet für Zacharias eben auch, er war selber Priester. Lukas erzählt uns hier, dass beschreibt einen Tag im Leben des Zacharias, der sich dann auch als ganz besonderer Tag entpuppen wird. Er beschreibt dort, dass Zacharias das Räucheropfer im Tempel dargebracht hat. Und wenn man das so aus unserer heutigen Perspektive durchliest, dann klingt das so ein bisschen wie, naja, ist halt Alltag im Job eines Priesters. Ich meine, irgendwie, es war halt an der Zeit für das Räucheropfer. Da haben sie eben geknobelt und der Zacharias ist es geworden. Da ist er halt gegangen und hat das Räucheropfer dargebracht. Aber eigentlich war das für den Zacharias ein richtig, richtig großes Ding, dieses Räucheropfer darbringen zu dürfen. Zur Zeit von Zacharias gab es in Israel, also in ganz Israel, ungefähr 18.000 Priester. Das ist eine Zahl, die ich mal so gelesen habe. Und das Übliche war, dass jeder von diesen 18.000 Priestern 2 Wochen im Jahr zum Tempeldienst eingeteilt worden sind. Also das ist nicht wie heute, wo du sagst, da gehe ich halt morgens um 8 gehe ich hin und um 4 gehe ich wieder nach Hause oder so, sondern die haben irgendwo gelebt in Israel und 2 Wochen im Jahr waren sie in Jerusalem und haben dort Tempeldienst verrichtet. Also das bedeutet, für Zacharias war schon dieser Tempeldienst an sich nicht jetzt irgendwie der Alltag und sein Job halt, sondern das waren für so einen gottesfürchtigen Mann wie ihn sicher so 2 ganz besondere Wochen im Jahr an diesem Ort der Gegenwart Gottes Dienst tun zu können. Dann kommt noch was weiteres dazu. Dieses Räucheropfer, das wurde 2-mal am Tag dargebracht und das war so eine der heiligsten Aufgaben, die du als Priester überhaupt verrichten konntest. Es gab eigentlich so nur eine einzige Handlung, die noch heiliger war als dieses Räucheropfer. Und das war dieser Gang ins Allerheiligste und das durfte nur eine einzige Person, nämlich der Hohepriester, und das durfte er nur an einem einzigen Tag im Jahr, nämlich an Yom Kippur. Aber ansonsten war dieses Räucheropfer ja eigentlich das Geistlichste, das Größte, das Gigantischste, was du als Priester so in deinem Berufsleben tun konntest. Du hast dann dort dieses Heiligtum betreten, nicht das Allerheiligste, aber dieses Heiligtum, das durftest du normalerweise nicht mal als Priester einfach so betreten. Du warst allein in diesem Raum, hast Gott diesen Weihrauch geopfert, hast für das Volk gebetet, bist hinterher rausgegangen und hast einfach aufgrund dieser Salbung auch das Volk gesegnet. Das war die Aufgabe, das Räucheropfer darzubringen. Und wie wir gelesen haben, es ist gelost worden, wer das tun durfte. Und es war auch so, der gängige Usus, du durftest als Priester das ein einziges Mal in deinem Leben machen. Also das heißt, du warst so lang in der, wie soll ich sagen, in der Lostrommel mit drin, bis du mal gezogen worden bist. Und danach war klar, du kannst nicht mehr gelost werden. Dieses Privileg hattest du nur ein einziges Mal im Leben. Und ich habe jetzt mal so spaßeshalber ein bisschen gerechnet. Also wenn es 2-mal am Tag ein Räucheropfer gibt, dann heißt es gibt 700 Räucheropfer im Jahr, so grob. Und wenn sich 18.000 Priester in diesen Tempeldienst reinteilen, dann bedeutet das, wenn das alles der Reihe nach gehen würde, dann müsstest du 25 Jahre warten, bis du mal dran bist, diesen Tempel, dieses Räucheropfer darbringen zu dürfen. Und jetzt, wie das immer so ist, wenn du gelost wirst, da gibt es dann manche Leute, die trifft es dann nach 2 Jahren. Und es gibt andere Leute, die warten ihr Leben lang drauf als Priester, dass sie mal da reingehen dürfen, dass sie mal wirklich Gott diesen Weihrauch opfern dürfen auf dem Altar. Und ja, dieses Privileg wird ihnen einfach nie zuteil. Für Zacharias war dieser Tag mit Sicherheit der ganz große Höhepunkt so seiner Berufslaufbahn, seines Lebens als Priester. Eine Sache, auf die er sein ganzes Leben gewartet hat. Und als alter Mann ist dieses Los auf ihn gefallen und er durfte Gott dieses Räucheropfer bringen. Und Lukas beschreibt dann weiter, als Zacharias im Heiligtum war, ich lese es ab Vers 11, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren. Kleiner Einschub, warum kommt jetzt hier diese Ansage, was den Alkohol angeht? Es gab zur Zeit von Johannes und von Jesus eine Gruppe in Israel, das waren die sogenannten Naziräer. Das waren ja, also einfach vereinfacht gesagt, besonders fromme Juden, die eben Gott auch Gott gegenüber ein Gelübde abgelegt haben. Da waren verschiedene Elemente mit drin und eines dieser Elemente war, dass sie eben keinen Alkohol anrühren. Und was für Zacharias als Priester mit dieser Aussage schon klar war, ist, dein Sohn Johannes, das wird ein besonders frommer Jude werden. Und das freut einen natürlich, wenn man jemand ist, dem das selber wichtig ist, so zu leben, wie Gott es gefällt. Das ist der Hintergrund dieser Sache mit den berauschenden Getränken. Also, er wird keinen Wein oder andere berauschenden Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem ihren Gott zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Zacharias fragte den Engel: Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine alte Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Ich finde es schön, wie er das so charmant sagt. Also nicht, meine Frau ist ja auch schon alt, sondern naja, ich bin alt und meine Frau ist halt im fortgeschrittenen Alter. Wir lesen ja vorher, dass sie beide schon sehr alt waren. Da sagte der Engel: Ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und wunderten sich, wo er denn so lange blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten erkannten sie jedoch, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war, also maximal eine Woche, und ging dann nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Hatten wir vorher schon mal, die Schande der Kinderlosigkeit. Und wenn ich mal versuche, mich so in diesen Zacharias reinzuversetzen, das ist gar nicht so leicht für uns heutzutage, wo wir jederzeit wirklich so diesen Zugang zu Gott haben. Das ist nicht so, dass du sagst, wow, einmal in 25 Jahren und das ist das einzige Mal in meinem Leben, darf ich so in diese Gegenwart Gottes kommen. Ich denke, für Zacharias, was war das für ein krasser Tag? Also nicht nur, dass das Los auf ihn gefallen ist und er dem Herrn opfern durfte am Altar. Nicht nur, dass ihm dort direkt ein Engel erschienen ist, was jetzt irgendwie auch ziemlich cool ist, sondern der Engel bringt ihm die Botschaft: Gott hat erhört, wofür du jahrelang, wahrscheinlich sogar jahrzehntelang gebetet hast. Und dieser Sohn wird nicht nur halt einfach irgendein Sohn sein, was bestimmt eine Riesenfreude für die beiden gewesen wäre, sondern dieser Sohn wird der Wegbereiter des Messias sein. Und so ganz nebenbei gesagt, beinhaltet das ja auch die Ansage: Hey, der Messias wird kommen. Jetzt ist die Zeit, in der der Messias kommt. Ist auch interessant, Zacharias ist der erste Mensch, soweit wir wissen, von der Bibel her, der erfährt, dass das Kommen des Messias unmittelbar bevorsteht. Was für ein Tag. Und wie reagiert dieses tief fromme Ehepaar auf diesen ganz besonderen Tag? Zuallererst mal ganz schön ungläubig. Zacharias sagt: Naja, wie kann ich denn sicher sein, dass das wirklich passieren wird? Ich brauche jetzt irgendein Zeichen, damit ich das glauben kann. Ja, ein Zeichen hat er auch gekriegt, vielleicht nicht das, was er sich gewünscht hätte, aber er hat ein Zeichen gekriegt. Es hat ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Aber ich denke, auch Elisabeth reagiert erstmal ganz schön ungläubig. Wir lesen hier, sie hat sich 5 Monate lang zurückgezogen, sie hat die Öffentlichkeit gemieden und wir lesen dort nicht so genau, was eigentlich die Gründe waren, aber ich glaube, man kann ganz gut spekulieren, warum sie 5 Monate lang eben nicht mehr auf die Straße gegangen ist. Ich denke, das ist ja für sie nicht nur die Frage so, wie werden jetzt die anderen reagieren, da kommst du als alte Frau und sagst: Hey, ich bin schwanger, und dann sagen die anderen, also irgendwie, die ist älter, als ich gedacht habe. So, da setzt doch offensichtlich schon die Demenz ein. Also nicht nur die Frage, wie reagieren jetzt die anderen, wenn ich als alte Frau komme und sage, dass ich schwanger bin, sondern es fängt ja viel früher an. Das ist ja zunächst mal schon, ja, kann ich das überhaupt selber glauben? Kann das wirklich sein, dass ich schwanger bin? Und jetzt muss man sich halt dabei überlegen, das war ja eine Zeit, also da gab es ja natürlich noch keinen Ultraschall, da gab es natürlich noch keinen Schwangerschaftstest, den du in der Apotheke geholt hast. Elisabeth war in einem Alter, da hätte noch nicht mal irgendwie das Ausbleiben ihrer Tage irgendwie einen Hinweis geben können, weil über das Alter war sie einfach raus, wo sie ihre Tage noch hatte. Es war einfach nur eine Zusage des Engels und wahrscheinlich hat sie gemerkt in den 5 Monaten, dass so langsam der Umfang zunimmt. Aber das kann ja auch ganz verschiedene Ursachen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach diese 5 Monate lang zu Hause verbracht hat und gesagt hat, ja, kann ich überhaupt selber sicher sein, dass das wirklich wahr ist? Und eigentlich erst am Ende dieser 5 Monate, dass sie wirklich zu dem Punkt gekommen ist, zu jubeln, wie wir es gelesen haben, wie gütig doch der Herr ist. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Und ich überlege mir dann so, wer kann ihnen diese Reaktion verdenken? In ihrem Alter, nachdem jahrzehntelang nichts passiert ist. Oder kennst du das auch, dass du was Cooles erlebst und irgendwann kommt so was Cooles auch mit Gott und irgendwann so, wenn die Wochen und Monate ins Land gehen, fängst du an, das irgendwie zu rationalisieren und zu relativieren und die Fragezeichen dran zu setzen, zu sagen, war das wirklich alles so? Habe ich mir da nicht vielleicht manches auch einfach im Wunsch eingebildet? Wer kann ihnen diesen Zweifel wirklich verdenken? Und was ich so einen ganz interessanten Aspekt finde in dieser Geschichte ist, dass es, ja, ich empfinde so, es gibt eine Parallele zwischen dieser Reaktion von Elisabeth und Zacharias auf das, was sich in ihrem ganz persönlichen Leben ereignet und der Reaktion Israels auf das Kommen des Messias. So wie Elisabeth und Zacharias jahrzehntelang gewartet haben, dass sich endlich Nachwuchs einstellt und es ist nichts passiert, so hat Israel jahrhundertelang darauf gewartet, dass endlich dieser Messias kommt, dass endlich wahr wird, was in den alten Prophezeiungen geschrieben steht, bei Jesaja und anderswo. Man muss ja immer im Hinterkopf haben, die Zeit, als Jesaja diese ganzen messianischen Prophezeiungen geschrieben haben, das war zur Zeit von Zacharias und Elisabeth schon 700 Jahre her. Und das ist echt eine lange Zeit. Und in diesen 700 Jahren hat Israel so von seiner weltgeschichtlichen Bedeutung einen ganz schönen Durchmarsch in die unteren Ligen gemacht. Früher mal Königreich und jetzt inzwischen einfach ein Vasallenstaat am Rande des Römischen Reichs. Das war noch nicht völlig in die römische Provinz Judäa irgendwie einkassiert. Aber Herodes war einfach nur eine Marionette der Römer. Und selbst in der Hinsicht war er noch ein schlechter Herrscher. Und Israel war einfach völlig bedeutungslos, also so weltpolitisch völlig bedeutungslos. Es war jetzt irgendwie das Letzte, worüber man sich in Rom irgendwie große Gedanken gemacht hätte, was denn jetzt gerade so momentan in Israel los ist. Und das kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, da gehört eine Menge Glauben dazu, zu sagen, aber ich halte fest an diesen 700 Jahre alten Prophezeiungen, dass der König der Könige kommen wird, dass Gott seine Herrschaft ausrichten wird, weil wo ist es denn, wo sehe ich es denn? Nichts davon sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, wenn ich zuschaue, wie es hier bei uns in Israel heute so im Jahr 0 oder im Jahr 4 vor Christus sozusagen oder wann auch immer tatsächlich aussieht. Und als dann dieser Messias tatsächlich kommt, und wir manchmal so dastehen und sagen, ja Mensch, also die müssen doch blöd gewesen sein, ja, du bist hier irgendwie, Pharisäer oder Priester oder was auch immer und da steht der Sohn Gottes leibhaftig vor dir und die erkennen ihn nicht und die glauben ihm nicht und die wollen nichts von ihm wissen. Aber eigentlich reagieren sie doch genauso, wie Elisabeth und Zacharias reagiert haben. Hey, wenn du der Messias bist, dann gib uns ein Zeichen. Woher sollen wir wissen, dass es wirklich alles wahr ist, was du behauptest? Und wie gesagt, das finde ich einfach so eine spannende Parallele, diese Reaktion dieses Ehepaars auf Gottes Wirken im persönlichen Leben und die Reaktion Israels auf dieses Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte. Beides aufgrund von Dingen, die schon so lange her sind, dass eigentlich die Betroffenen gar nicht mehr wirklich dran glauben können. Und stattdessen haben sie einfach angefangen, sich so mit der Realität zu arrangieren, sich mit dem zu arrangieren, was menschliche Möglichkeiten sind, sich mit dem zu arrangieren, womit du vernünftigerweise rechnen kannst und eben nicht mehr auf dem Schirm zu haben, dass ein souveräner Gott jederzeit in diese Geschichte eingreifen könnte. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Wir erleben hier einen souveränen Gott, der über den menschlichen Realitäten steht, über dem, was menschenmöglich ist, über dem, womit man vernünftigerweise rechnen kann. Und dieser Gott greift in die Weltgeschichte ein, aber er greift genauso in dieses ganz persönliche kleine Leben eines Ehepaars ein, die eigentlich ansonsten völlig unbedeutend geblieben wäre. Also ohne dieses Eingreifen Gottes hätte kein Mensch jemals von Elisabeth und Zacharias gehört. Und für uns heute ist es so, wenn Gott handelt, dann ist es manchmal total herausfordernd, weil es irgendwie völlig unerwartet kommt, so wie das Maria und Josef erlebt haben. Auf einmal tut Gott da irgendwas und es entspricht so überhaupt nicht dem, was du dir selber überlegt hast und was du selber vorhast. Aber Gott nimmt sich einfach das Recht raus, auch unsere Pläne durcheinander zu kegeln, und das fordert uns heraus. Und manchmal ist aber auch die Herausforderung so, wenn es um das Handeln Gottes geht, dass es Dinge gibt, auf die wir vielleicht schon Jahre warten, schon Jahrzehnte warten, für die wir beten und beten und beten und wir sehen nichts davon. Und eigentlich haben wir angefangen, uns mit diesen Realitäten zu arrangieren. Und vielleicht haben wir nicht nur angefangen, vielleicht haben wir das auch abgeschlossen, uns damit zu arrangieren. Und wir haben das eigentlich nicht mehr auf dem Schirm, mit Gottes Handeln zu rechnen. Genauso wie Zacharias und Elisabeth. Und meine Überzeugung ist, dass wir in unseren Gemeinden heutzutage ganz, ganz viele Menschen haben, genau wie Zacharias und Elisabeth. Menschen, die wirklich hingegebene Jesus-Nachfolger sind. Menschen, die ein gottesfürchtiges Leben führen. Menschen, für die das ein ehrliches Herzensanliegen ist, so zu leben, dass es den Geboten Gottes entspricht, den Regeln Gottes entspricht, so zu leben, dass es Gott Freude macht. Aber irgendwo unterwegs haben sie so ein Stück weit diese Erwartung verloren, dass Gott wirklich hier und heute eingreifen kann. Und ich denke, auch das betrifft irgendwo so diese beiden Ebenen, die wir bei der Geschichte rund um die Geburt von Johannes sehen. Es betrifft so diese Ebene der Weltgeschichte. Das betrifft auch genauso unsere ganz persönliche kleine Geschichte, die vielleicht für uns wichtig ist und sonst auf der großen weiten Welt für kaum jemand. Es betrifft diese beiden Ebenen. Wenn ich so an diese Ebene der Weltgeschichte denke, haben wir wirklich noch den Glauben, dass Jesus der Herr der Geschichte ist? Oder denken wir, naja, der Jesus guckt halt vom Himmel runter und sieht das ganze Flüchtlingsdrama und so und zuckt mit den Schultern und sagt, da kann ich halt auch nichts machen? Oder glauben wir, dass Jesus der Herr der Geschichte ist? Glauben wir wirklich, dass Jesus wiederkommen wird? Das ist irgendwie eine blöde Frage, ja, wissen wir ja, das steht in der Bibel, aber glauben wir das wirklich, dass Jesus wiederkommen wird? Obwohl diese Prophezeiungen 2000 Jahre alt sind und manche davon noch älter, und irgendwie ich gucke aus dem Fenster und sage, ja, ich sehe vieles und viel Unschönes, was ich nicht sehe, ist Jesus, so im Sinne von, dass er hier vom Himmel niedergefahren kommt, glaube ich das wirklich, dass Jesus wiederkommt? Und ich sage es euch an der Stelle ganz ehrlich, da gibt es verschiedene Zugänge. Ich selber, ich habe keine Ahnung, ob Jesus morgen wiederkommt oder in 1000 Jahren. Ich merke einfach, was mich so mittlerweile ein bisschen ermüdet, ist so dieses, naja, da immer rumspekulieren und sich irgendwie wuschig machen lassen, und dann gibt's da wieder irgendwie eine ganz spannende Prophetie und dort passiert was ganz Wildes auf der Welt. Und irgendwie denke ich mir immer so, das geht doch schon seit 2000 Jahren so. Also schon die Zeitgenossen von Paulus waren felsenfest davon überzeugt, dass sie das noch erleben werden. Ja, und ich kann ja sein, vielleicht kommt er morgen wieder. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt er in 1000 Jahren wieder. Für mich ist eine Sache bei diesem Thema inzwischen sehr wichtig geworden. Wenn ich mich frage, wie gehe ich denn mit diesem Thema um, ob Jesus morgen oder in 1000 Jahren oder wann auch immer wiederkommt. Stell mir so die Frage, angenommen, ich hätte so diese absolute Gewissheit irgendwoher, dass Jesus morgen wiederkommt. So, was würde das in mir auslösen? Da würde ich dann merken, auf einmal, da ist eine große Unruhe da, da gibt es irgendwie einen ganzen Packen von Sachen, die müsste ich aber nochmal dringend in Ordnung bringen. Oder merke ich so, naja, ich bin halt so weit vorbereitet, wie das Menschen möglich ist, und dann schauen wir einfach mal, was der morgige Tag bringt. Und das ist was, was mir einfach hilft, damit umzugehen. Und natürlich gibt es auch in meinem Leben Situationen, wo ich sage, ja, wenn Jesus morgen wiederkäme, da gäbe es schon einiges, was ich dann, glaube ich, irgendwie verpasst hätte, in Ordnung zu bringen. Aber das ist das, wo ich sage, daran will ich mich orientieren. Das soll mein Ziel sein, die Dinge in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten, soweit ich das eben kann. Falls er morgen wiederkommt, dass ich nicht mit runtergelassenen Hosen dastehe. Wenigstens nicht im metaphorischen Sinn. Alles andere muss er dann selber entscheiden. Also das ist für mich so diese Frage der Weltgeschichte. Haben wir wirklich diesen Glauben an einen Gott, der eingreift? Und natürlich ist es auch genauso eine Frage, was unser ganz persönliches Leben angeht. So gerade in Bereichen, die vielleicht, die seit Jahren ein Thema sind, die vielleicht seit Jahrzehnten ein Thema sind und irgendwas, wo du betest und betest und betest und es passiert irgendwie nichts. Und ich würde an der Stelle wirklich nichts lieber tun, als so eine Aussage treffen, pass auf, du wirst es genauso erleben wie Zacharias und Elisabeth und irgendwann am Ende, spätestens am Ende dieses Lebens wird dann irgendwie die Tür aufgehen und der Engel steht da und es wird alles super sein. Und leider wissen wir, dass das so auch nicht die Realität ist. Wir haben keine Garantie von der Bibel her oder von Gott her, dass sich in diesem Leben hier auf der Welt irgendwann mal alles in Wohlgefallen auflösen wird. Wir haben einfach diese Zusage, dass es irgendwann im Himmel großartig sein wird. Aber leider ist es die Wahrheit, dass auch hier in dieser Welt manche Leute sterben werden, ohne dass sich das erfüllt, wonach sie sich vielleicht jahrzehntelang gesehnt haben. Aber der springende Punkt ist, wir dürfen hoffen und erwarten und wir dürfen wissen von der Bibel her, dass Gott gut ist, dass Gott dich wahrnimmt mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Bedürfnissen, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Und dass du immer wieder damit rechnen darfst, dass Gott auch in deinem Leben eingreift. Mit den großen Dingen und mit den vielen kleinen Dingen. Aber Gott ist nicht fern von deinem Leben. Und damit dürfen wir einfach rechnen. Bewahren wir uns diesen Glauben an einen Gott, der in meinem kleinen Alltag, in meinen kleinen Herausforderungen eingreift, der sich verherrlicht, der Dinge mit mir und durch mich tut. Oder habe ich angefangen, mich so mit den Realitäten zu arrangieren? Naja, da kann man halt nichts machen. Das ist halt so. Irgendwie muss ich mich jetzt halt rüber retten bis in den Himmel und dann wird's irgendwie toll. Aber vorher ist es halt so, wie der Ingmar uns dieses Bild gezeigt hat, warten auf Godot. Naja, wir sitzen halt da und schauen, dass wir die Zeit rumbringen. Ich will zum Abschluss noch einen letzten Gedanken an der Stelle mit euch teilen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns diesen Glauben an einen Gott bewahren, der eingreift, der aktiv ist, der sich kümmert, der Herr ist über die Weltgeschichte und der Herr ist über mein kleines Leben, das hier, sag ich mal, außerhalb meines unmittelbaren Dunstkreises wahrscheinlich niemand interessiert? Warum ist es wichtig? Geht es dann darum, dass Gott irgendwie am Ende sauer ist auf mich, wenn ich das nicht tue? Oder vielleicht noch schlimmer, Gott ist sehr, sehr traurig. Geht es vielleicht um die Eintrittskarte in den Himmel, dass ich sage, naja, also wenn ich den Glauben nicht habe, da kann ich mich dann aber warm anziehen, wenn Jesus wirklich morgen wiederkäme. Und ich will euch da gerne eine Sache in Erinnerung rufen. Zacharias und Elisabeth, das waren tief fromme Menschen. Das waren Menschen, denen es ein Herzensanliegen war, nach den Geboten Gottes zu leben, so zu leben, dass es Gott Freude macht. Und als diese Situation kam mit dem Engel, mit dieser Zusage, mit dem Sohn, da ist es ihnen einfach nicht gelungen, diesen Glauben erstmal zu haben, dass es wirklich so kommen wird. Und für mich der springende Punkt ist, ich bin überzeugt davon, dass Gott dieses Ehepaar wirklich geliebt hat. Und nicht nur im Sinne von, naja, das ist halt sein Job, was soll er denn machen, sondern wirklich im Sinne von, ja, ich liebe dieses Ehepaar, ich liebe das Herz von diesen beiden Menschen. Und deswegen habe ich sie ausgesucht, dass sie die Ersten sind, die erfahren dürfen, dass das Kommen des Messias unmittelbar bevorsteht. Und dieser Sohn, dessen Eltern sie sein dürfen, wird der größte Prophet sein, der in der Zeit des Alten Bundes hervorgekommen ist. So geht Gott mit diesem Ehepaar um, das nicht den Glauben aufgebracht hat in der entscheidenden Situation, das wirklich eintreten wird, was Gott verheißen hat. Und was ich dir einfach damit sagen will, ist, Gott wird dich nicht verstoßen, weil du in so einem Moment den Glauben nicht hast. Oder weil du irgendwann mal, vielleicht nicht nur in dem Moment, sondern generell so diese Erwartung verloren hast. Gott gibt dich nicht auf. Gott schmeißt dich nicht irgendwann später oder macht dir irgendwie die Himmelstür vor der Nase zu oder was auch immer. Aber der springende Punkt ist, diese Erwartung an den Gott, der eingreift, das ist eine Quelle der Hoffnung. Und Hoffnung ist eine Quelle von Kraft. Das ist eine altbekannte Geschichte. Ich habe ja Geschichte studiert, habe mich auch viel mit Militärgeschichte beschäftigt. Und es gibt so eine gängige Methode, wenn man zum Beispiel Kriegsgefangene verhört, wenn man irgendwelche Dinge rauskriegen will aus ihnen, die sie nicht verraten wollen aus gutem Grund, oder vielleicht auch bei Polizeiverhören oder so. Und zwar die beste Methode, wenn du aus Leuten was rauskriegen willst, was sie nicht sagen wollen, ist nicht irgendwie Waterboarding und Folter und was auch immer. Das ist eine der schlechtesten Methoden. Eine der besten Methoden ist, brich Menschen, indem du ihnen die Hoffnung nimmst. Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die kriegst du relativ schnell dorthin, dass sie alles tun und alles erzählen, weil es ja eh wurscht ist. Und in dem Sinne macht es einen Unterschied, ob wir eine Hoffnung haben auf diesen Gott, der eingreift, der da ist, ob wir die Kraft haben, aus dieser Hoffnung zu leben, ob wir den Mut haben, die Dinge zu tun, zu denen wir berufen sind, oder ob wir uns einfach mit dem arrangieren, was menschlich möglich ist, ob wir tun, was halt alle tun, ob wir nicht mehr damit rechnen, dass dieser Gott eingreift. Und wisst ihr, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig Zeugnisse erzählen, dass wir diese Geschichten hören, wie Gott im Leben von Menschen um uns herum wirklich eingegriffen hat. Menschen, von denen wir wissen, den kenne ich, dem vertraue ich. Ich weiß, der erzählt keine Geschichten oder so, sondern wenn der sagt, ich habe das mit Gott erlebt, dann glaube ich ihm, dass er das mit Gott erlebt hat. Und wenn Gott das in seinem Leben tut, dann kann Gott das in meinem Leben tun. Und es gibt Hoffnung, und es gibt Kraft, und es gibt Mut. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass es geprägt ist von dieser Hoffnung und dieser Kraft und diesem Mut. Und ich wünsche mir das auch für dein Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder mit der Frage beschäftigen, haben wir uns diesen Glauben bewahrt an den lebendigen Gott, der souverän ist, der eingreift, der gute Pläne hat, der nicht immer tut, was wir uns gern von ihm wünschen und der nicht immer in unsere Schubladen reinpasst. Aber eigentlich ist es auch gut so, dass es nicht so ist. Weil Gott weiß es am Ende besser als ich. Ich habe mich vorher, als wir die, ich bin jetzt sozusagen in meinen Schlusssätzen, ich habe vorher in der Anbetungszeit mich sehr gefreut, als ihr dieses Lied gesungen habt, dieses Come to the Altar, weil das eigentlich genau das nochmal aufgreift. Ich denke so, also Zachäus hätte sich wahrscheinlich nicht getraut, das so zu formulieren, weil das ist so ein vertrauter Umgang, den man in der Zeit des alten Bundes sich Gott gegenüber nicht erlaubt hätte. Aber eigentlich, glaube ich, drückt es ziemlich genau das aus, wozu wir eingeladen sind, gerade in dem Zusammenhang. Hey, komm zum Altar, in dieses Heilige. Du darfst sogar in das Allerheiligste gehen. Da sind andere, bevor der Vorhang zerrissen ist, tot umgefallen dafür. Du darfst ins Allerheiligste gehen. Und mein Wunsch wäre jetzt einfach für die Segnungszeit, dass wir einfach vielleicht nochmal ganz bewusst zusammen auch dieses Lied singen. Und ich will euch einfach einladen, so, wenn ihr mögt, bleibt auch einfach irgendwie sitzen, lasst einfach den Text auf euch wirken oder so. Aber einfach nochmal vor diesem Hintergrund, das große Los vor den Altar zu kommen. Und wie ist das mit dem Gott, der eingreift? Wie ist es mit dem Mut und der Hoffnung und der Kraft? Und wenn du dann merkst, hey, da ist irgendwas in meinem Leben, entweder ja, irgendwas ist passiert oder da ist irgendeine Enttäuschung, weshalb ich das verloren habe, diesen Glauben. Oder wenn du merkst, vielleicht war es noch nie da, auch das darf sein, das kann sein. Und du sagst, ich wünsche mir das aber eigentlich, diesen Glauben zu haben. Dann lass uns doch dort gemeinsam vor Gott gehen. Und wie gesagt, jetzt wollen wir erstmal zusammen nochmal das Lied singen. Und bevor wir das tun, will ich auch ganz gern nochmal den Heiligen Geist hier bewusst willkommen heißen.